Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Vielleicht lernt man jemanden ja am besten kennen, wenn man sich seine tiefsten Ängste anschaut. Und das macht ein neues Buch, ein Bestiarium menschlicher Ängste. Das fragt, warum haben eigentlich so viele von uns so viel Angst vor Haien oder vor den nützlichen Spinnen oder vor den harmlosen Fledermäusen? Was diese Ängste über uns sagen, das besprechen wir gleich. Kennen Sie die romantischsten Tiere der Welt? Ich wette, Sie kommen nie im Leben drauf, welche diese romantischsten Tiere sind. Jedenfalls nach der Expertise des Autors Stefan Wunsch. Er hat ein Buch geschrieben über verrufene Tiere und jetzt ist er hier im Studio. Seien Sie willkommen, guten Tag, Herr Wunsch.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Ein Bestiarium menschlicher Ängste heißt Ihr Buch im Untertitel. Und das Buch, das ist in mancher Hinsicht überraschend, fand ich, angenehm überraschend. Und einer der Knaller ist wirklich diese Behauptung mit den Spinnen. Denn diese radikale Romantik der Spinnen, die hat damit zu tun, Ihrer Meinung nach, dass viele Spinnenfrauen ihre Partner nach dem Liebesakt auffressen. Und da gehört ja eine Menge dazu, darin Romantik zu sehen. Wie kommen Sie da drauf?
Naja, wenn man sich das Leben der Spinnen genauer anguckt, dann findet man Eros und Tod selten in der Tierwelt so schön zusammen, wie bei der Annäherung eines körperlich ganz unterlegenen Spinnenmännchens an ein Spinnenweibchen zum Zwecke der Paarung. Denn das Spinnenmännchen wird sofort nach der Paarung zum Futter, nicht? Und Spinnenmännchen haben sich eine Menge einfallen lassen, um diesen Moment des Glücks noch so auszudehnen, dass sie danach weiterleben können. Sie bringen Geschenke mit, ja. Sie verpacken also Beutetiere in Seidenfäden und machen ähnliche Dinge.
Und dieses alles opfern für die Liebe, also auch das eigene Leben, eben dieses Risiko eingehen, das ist für Sie Romantik.
Das kann man wohl so nennen, ja, das denke ich schon.
Und diese ja doch überraschende Spinnen-Liebesfraß-Romantik-Denkfigur, die ist gar nicht so untypisch, fand ich, für Ihr Buch, denn Sie mögen offenbar so überraschende, assoziative Argumentationen. Sie kommen zum Beispiel von den Spinnen über mehrere Schritte zu dem französischen Philosophen Jean-Paul Sartre und der Angst des Menschen vor der Freiheit. Was hat das denn mit Spinnen zu tun?
Ja, die Angst vor den Spinnen ist ja unter den verschiedenen Phobien eigentlich eine der erstaunlichsten, denn die Lebenskreise von Spinnen und Menschen berühren sich ja kaum. Wir sind für Spinnen völlig uninteressant, sie tun uns nichts. Aber so viele Menschen haben furchtbare Angst und können einen Raum gar nicht betreten, wenn sie darin eine Spinne wissen. Und ich konnte nicht anders mir das erklären, als zu sagen, das ist eine Art Angst vor der Angst. Eine Angst vor der eigenen Möglichkeit, eine Angst vor dem Abgrund in uns selbst. Und da sind wir schon bei Sartre.
Inwiefern?
Ja, Sartre beschreibt ja die Geworfenheit des Menschen, diese unerträgliche Offenheit des Seins. Die Möglichkeit, dass wir haben Angst vor dem Abgrund, nicht weil wir plötzlich hineingeweht werden könnten, sondern weil in uns diese schreckliche Freiheit ist, runterspringen zu können. Und wenn man über die Spinne nachdenkt, dann stößt man schnell auf Gotthelf und seine tolle Erzählung, Die schwarze Spinne.
Der Schweizer Autor Jeremias Gotthelf.
Ja. Da wird also eine Horrorspinne beschrieben mit allem, was dazugehört. Aber dann wird sie eingesperrt in einen Balken und dann geht die Geschichte erst richtig los. Denn dann geht es um die Freiheit des Menschen, dieses Versteck wieder zu öffnen. Und das geschieht auch.
Mir hat das großen Spaß gemacht beim Lesen, Ihren Assoziationen zu folgen. Wir haben uns jetzt schon ein bisschen fast darin verloren an einer Stelle. Lassen Sie uns mal zusammen erklären, was die Basis all dessen ist, also das Grundkonzept Ihres Buches. Sie erzählen von 10 Tierarten, vor denen sich Menschen besonders fürchten. Das sind eben Spinnen, das sind Haie, Fledermäuse, Kraken, noch einige andere. Eigentlich aber erzählen Sie von unseren Ängsten, die sich in diesen Tieren spiegeln, oder?
Ja, so ist es. Mich hat einfach gewundert, warum bestimmte Tierarten bei Menschen so starke Reaktionen hervorrufen. Und mein Verdacht war, dass sich darin etwas zutiefst Menschliches äußert. Also dass eigentlich ist dieses Buch eine Anthropologie, also eine Art Menschenkunde, erzählt anhand der Ängste und offenen Wunden im Menschen, die sich in ihrer Haltung zu Tieren ausdrücken.
Und Sie bringen all das am Ende Ihrer Einführung in das Buch in einem bemerkenswerten Satz auf den Punkt. Ich möchte den mal vorlesen, damit man auch Ihre Buchsprache hier mal kurz hört. Also das Zitat geht so: Ein Bestiarium der verrufenen Tiere, das ist ein Katalog unserer Nöte, ein Spiegel unserer Bosheiten, eine Litanei unserer Zweifel, eine Landkarte offener Wunden, eine Menschenkunde in 10 Kapiteln. Das ist jetzt ganz und gar keine so klassische Sachbuchsprache oder auch Biologensprache. Was für eine Sprache haben Sie denn gesucht oder gewollt für dieses Buch?
Ich wollte ganz bewusst nicht auf einer einzelnen Ebene bleiben. Und so ein richtig reines Sachbuch ist das vielleicht auch gar nicht geworden. Ich wollte gerne die verschiedenen narrativen Schichten freilegen, die diese verrufenen Tiere umgeben. Mhm. Und springe deswegen auch mal von philosophischen Betrachtungen zu narrativen Geschichten. Und natürlich auch die Zoologie der Tiere ist interessant, aber ich wollte immer da eine Freiheit mir bewahren, zwischen diesen verschiedenen Ebenen herumzuturnen.
Turnen wir doch mal beim Hai noch ein bisschen herum. Mit dem steigen Sie ein in Ihr Buch. Welche unserer Ängste spiegeln sich denn im Hai ganz besonders?
Ja, der Hai, der steht für mich für die Angst vor der nackten Gewalt, vor dieser Brutalität, die all unsere Ideale, unsere Poesie mit einem Schlag zunichte machen kann. Das ist das ja. Sie können, da haben Sie einen romantischen Dichter voller Ideale und Poesie und da kommt ein Hai und der kann Ihnen den glatt durchbeißen. Entzwei. Ja? Also das ist das Schreckliche am Hai, dass diese nackte, brutale Gewalt vielleicht am Ende gewinnen könnte.
Und Sie spiegeln das auch, also die Angst vor dem Hai in der Literatur. Im Hai-Kapitel erzählen Sie von einer Stelle aus Jack Londons Epos Der Seewolf. Da lässt der hartherzige Kapitän Larsen den unfähigen Koch Muggeridge zur Bestrafung für schlechtes Essen an einem Seil durchs Wasser ziehen, bis der Koch eben von einem Hai angegriffen wird. Dann wird er aus dem Wasser gezogen und die Mannschaft sieht, dass der Hai dem Koch einen Fuß abgebissen hat. Was sehen Sie in dieser Geschichte?
Ja, Jack London hat da sehr gut mit diesem Seewolf so eine toxische Männlichkeit geschildert, die auf See existiert. Und der Hai ist da wie ein Spiegelbild dieses hartherzigen Kapitäns. Und Jack London hat ja den Kunstgriff getan, da eine Passagierin mit an Bord zu haben, die das betrachtet, voller Entsetzen. Also der weibliche Blick macht erst richtig klar, dass es hier um eine Art böse, vergiftete, archaische Männlichkeit geht.
Die dem Hai noch überlegen ist, wenn man so will.
So ist es. Also in dem Hai-Kapitel schildere ich auch oft, wie sich menschliche Grausamkeit und die angebliche Bestialität des Hais begegnen.
Ja. Jetzt sind ja Haie Tiere, die die Menschen sehr, sehr selten gefährlich werden. Auch darüber schreiben Sie, wie wenige Haiangriffe es tatsächlich gibt, auch verglichen mit vielen anderen Todesfällen von Menschen. Es gibt aber diese seltenen Fälle und Sie erzählen aber auch von einigen Tieren, die überhaupt nicht gefährlich sind für Menschen. Bei Spinnen waren wir schon. Ähnlich ist das bei Fledermäusen, die ja trotzdem mit so einer Wolke aus Angst umgeben sind. Sie zählen auch auf, was der Aberglaube den Fledermäusen über Jahrhunderte so angedichtet hat. Können Sie uns da ein paar Kostproben geben?
Ja, also bei der Fledermaus ist es ganz besonders schlagend, wie dieses harmlose kleine Tier aufgeladen wurde. Also dass man sagt, das sind verwandelte Mäuse, die vom Leib Christi gefressen haben. Oder wenn man sie ins Feuer wirft, dann hört man auf einmal menschliche Stimmen und Verwünschungen. Man hat geglaubt, dass ihr Urin blind macht oder Kahlköpfigkeit verursacht und so weiter.
Und warum, können Sie sich erklären, warum Fledermäuse eigentlich so angstbesetzt sind, obwohl sie ja auch gar nicht so richtig in unsere Nähe kommen, wie Wespen zum Beispiel, über die Sie auch geschrieben haben?
Es muss so etwas sein wie die Angst vor dem, was sich hinter unserem Rücken abspielt. Fledermäuse sind, man weiß nicht, wo sie herkommen. Man denkt auch, sie werden herbeigezaubert. Man kennt ihre Verstecke nicht. Sie kommen des Nachts. Man weiß gar nicht, was sie tun. Und dieses große Dunkel, was um die Fledermaus umgibt, auch wie können sie so gut manövrieren, all das. Dieses Dunkel wird gefüllt und der Mensch füllt es mit Ängsten.
Bei einem Ihrer Beispiele habe ich dann erstmal gestaunt, nämlich bei den Affen. Warum gehören denn unsere nächsten Verwandten im Tierreich bei Ihnen zu den verrufenen Tieren?
Ja, ich glaube, die Affen haben das größte Irritationspotenzial unter allen Tieren, weil sie uns so ähnlich sind. Nicht, der Affe ist ja nicht menschenähnlich, sondern wir sind affenähnlich. Und das haben die Menschen immer schon gesehen, ja, wie nah sie uns sind, auch in ihrer Körperlichkeit, aber auch in ihrer Lernfähigkeit und Klugheit. Und man hat, sie sind peinlich, weil wie sie lachen und grunzen und kopulieren und kreischen. Man erkennt sich so gut wieder, wird aber in einer Körperlichkeit vorgeführt, die einem peinlich ist. Mhm. Also so, dass man entweder mit Humor oder mit pikiert sein reagiert.
Und wir sehen auch das Tier, das wir selber sind in ihnen.
Ja, absolut. Ja. Ich meine, Carl von Linné hat ja meinte ja, eigentlich müsste er den Menschen als weitere Affenart einordnen, wenn er seinen Prinzipien folgt. Aber er wusste schon, was das für ein Skandal gibt. Darum hat er sich eine neue Gattung ausgedacht, nämlich Homo.
Jetzt am Ende, nachdem Sie sich angesehen haben, wie ängstlich wir Menschen offenbar sind, so sehr ängstlich, dass wir jetzt verrufene Tiere brauchen fürs Aushalten unserer Angst, schauen Sie danach jetzt eigentlich versöhnter oder skeptischer auf das Menschentier?
Ach, ich war immer schon versöhnt mit dem Menschentier. Und je mehr man sieht, dass wir ja auch nur Tiere unter Tieren sind und wie viel Offenes und Schweres wir noch mit uns rumschleppen, finde ich, hat man allen Grund, mit Nachsicht auf diese Tierart zu blicken. Ja.
Das Buch von Stefan Wunsch heißt Verrufene Tiere, ein Bestiarium menschlicher Ängste. Das Buch erscheint in der Reihe Naturkunden im Verlag Mattes und Seitz. Am 21. September ist es endlich soweit, dann ist das Buch da. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke für das Gespräch.
In Köln können Sie in diesen Tagen eine Reise machen in eine Welt, die wir bei uns kaum kennen, in die Welt des afrikanischen Comics. In Köln ist die Ausstellung Afri-Comics zu sehen mit Bilder-Stories aus 14 afrikanischen Ländern. Diese Ausstellung hat eine spezielle Form. Die Comics werden eher nicht in Originalgröße gezeigt, sondern oft im XXL-Format, sodass man da manchmal selbst in diesen Comic-Szenen zu stehen scheint. Meine Kollegin Cornelia Wegerhoff war in der Afri-Comics-Ausstellung.
Aduna, das ist senegalesisch und bedeutet Welt. Die gleichnamige Musikformation stimmte in der alten Feuerwache Köln akustisch ein auf die afrikanische Welt in den Comics, die dort jetzt zu sehen sind. Einige der Comicfiguren scheinen allerdings den Zeichnungen entsprungen zu sein. Bunt illuminiert, in mannshoher Vergrößerung, schauen sie von den Wänden herab, als wollten sie sich gleich unter das Publikum mischen. Und umgekehrt scheinen sich die Gäste immer wieder kurz durch afrikanische Städte und Landschaften zu bewegen, dank mitten im Saal hängender Leinwände mit den Comic-Hintergründen bis in Bodenhöhe. Das alles macht Spaß und steht auf kreative Weise für Wertschätzung.
Und natürlich die Sichtbarkeit auch,
sagt Heike Friesel, die das Projekt Afri-Comics schon seit 2019 begleitet.
Wir wollten schon erreichen von Anfang an, dass die Comics eben auch in Europa gelesen und rezipiert werden können, damit man einfach zeigen kann, wie viel verschiedene Ausdrucksformen und Geschichten es eben auch zu erzählen gibt.
Heike Friesel leitet das Goethe-Institut in Ghana. Von dort aus wurden die Fäden gezogen, um die Szene in Subsahara-Afrika besser zu vernetzen. Mit einer Afri-Comics-Website und mit Workshops in 14 verschiedenen afrikanischen Ländern. 190 Künstlerinnen und Künstler nahmen teil. Einer von ihnen ist Brian Humara aus Uganda. Dass einer seiner Comics aus Anlass des Afrika-Filmfestivals ausgestellt wird, scheint wie eine Fügung.
Als ich mein erstes Comicbuch herausgebracht habe, war ich erst 8 Jahre alt. Ich guckte damals gerne Filme und habe die Szenen in meinen Hausaufgabenheften nachgezeichnet. Das war noch, bevor ich wusste, dass man das Comics nennt.
Uganda habe nämlich keine lange eigene Comic-Tradition, sagt der 34-Jährige.
Es ist bedauerlich, dass wir in unserem Land auch keine gute Lesekultur haben. Genau dieses Problem können wir aber mit Hilfe von Comics lösen. Denn die Leute lieben es, Bilder anzuschauen und dazu etwas zu lesen.
Auch zu politischen Themen, wie in seinem Werk The Quark. Damit ist das einzelne kleine Rädchen eines Zahnrads gemeint, eine Metapher dafür, was jeder Einzelne gesellschaftlich bewirken kann. Zum Beispiel als Beitrag zur Dekolonialisierung. Homuras Comic-Heldin ist eine charismatische junge Autorin auf der Suche nach der historischen Wahrheit. Besonders beeindruckend die tiefen Perspektiven der Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die einen regelrecht in die Szenerie hineinsaugen, in der Ausstellung im XXL-Format die Texte ins Deutsche übersetzt.
Wie können wir in Afrika unabhängiger von den Einflüssen aus dem Westen werden? Mit welchen Werkzeugen können wir da arbeiten? Mehr will ich gar nicht verraten. Die Leute sollen kommen und den Comic lesen. Das wird großartig.
Auch Odile Owera aus Ruanda präsentiert ihren Comic in Köln persönlich. Er leuchtet in bunten Farben, führt aber ebenfalls in dunkle Zeiten der Geschichte zurück. Namenlos an der Kapküste, so der Titel der berührenden Story, die sich um Menschenhandel und Sklaverei dreht. Odile O'Wera, 27 Jahre alt, erzählt:
I was usually an illustrator for picture books.
Eigentlich war ich Illustratorin für Kinderbilderbücher. Durch den angebotenen Workshop habe ich dann die Comicwelt für mich entdeckt. Ich kannte bis dahin nur die Superhelden-Comics. Die Geschichten gefielen mir nicht unbedingt.
Geständnisse einer Introvertierten heißt so auch der Titel von Odile O'Weras zweiter Bilderstory in der Ausstellung.
Der Schlüssel ist, der eigenen Stimme zu folgen, auszudrücken, was du möchtest, deine Persönlichkeit. Es gibt ja eine Menge verschiedener Schreib- und Zeichenstile. Manche richten sich an eine spezielle Community. Aber ich denke, meine Comics basieren auf einer menschlichen Ebene, die überall, in Ruanda, Deutschland oder anderswo, auf Resonanz stößt.
19 afrikanische Comics sind in Köln zu sehen. Die Vielfalt beeindruckt, noch mehr aber der Mut der Autorinnen und Autoren. Denn viele Machthabende ziehen selbst rote Linien, bestätigen sowohl Odile O'Wera als auch Brian Humura.
Ich habe diese roten Linien im Hinterkopf, denn man kann auch im Gefängnis landen. Und ich habe 3 Kinder und liebe meine Familie. Aber die Leute sind auch in der Lage, zwischen den Zeilen zu lesen. Das große Problem in Afrika ist, dass sich unsere Führungen nicht wirklich um ihr jeweiliges Volk kümmern. Durch Comics haben wir jedoch die Chance, der Jugend zu sagen, tut selbst etwas für eure Gemeinschaft.
Brian Humura hat in Uganda eine Organisation gegründet, die selbst Comics herausbringt.
Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Aber heute, 10 Jahre später, kann ich sagen, unsere Industrie wächst.
Afrikomics, die Ausstellung ist noch bis zum 27. September in der Alten Feuerwache in Köln zu sehen. Und es gibt auch ein Buch zur Ausstellung im Verlag Schieler und Mückes, die Anthologie Afrikomics erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Kriegen wir es hier mit Rachegöttinnen zu tun, mit den Erinnyen aus der griechischen Mythologie. Die tauchen jetzt in einem neuen Roman wieder auf, in dem Roman Chor der Erinnyen von Marion Poschmann. Das ist eine vielfach ausgezeichnete Prosaautorin und Lyrikerin. Ihren neuen Roman hat der Kritiker Helmut Böttiger für uns gelesen. Guten Tag, Herr Böttiger.
Guten Tag.
Man will es ja nicht unbedingt mit Rachegöttinnen zu tun bekommen. Wer hat denn hier in diesem Roman das Pech, von Erinnyen verfolgt zu werden?
Ja, das ist Mathilda, die Hauptfigur. Das ist eine Lehrerin für Mathematik und Musik. Und sie ist soeben anscheinend von ihrem Mann verlassen worden nach einem harmlosen Streit. Man weiß gar nicht warum. Und Mathilda tut auch so, als ob gar nichts wäre, aber wird langsam dann in merkwürdige Geschichten verstrickt. Und dabei tauchen auch diese Erinnyen auf. Zuerst nur im Zeichenunterricht einer Kollegin, aber dann wird es immer wilder.
Das heißt, die werden tatsächlich zu Figuren in diesem Roman, die Erinyen. Und wer gehört da alles noch zu dem Personal des Romans?
Ja, es sind vor allem noch 2 Freundinnen Mathildas, die am Anfang eine große Rolle spielen. Mit denen verbringt sie ein Wochenende in einer Waldhütte. Da ist zum einen Birte, das ist eine Töpferin mit so einer alternativ wallenden Anmutung, sehr chaotisch. Und zum anderen Olivia, das ist eine Spezialistin für Grabkultur. Sie hat sich auf Wachsplastiken brennender Herzen spezialisiert. Also man merkt, da geht es schon ein bisschen schräg zu. Und das sind ziemlich skurrile Figuren. Auf der einen Seite ist es eine sehr realistische Ebene. Also man kann die Figuren sofort wiedererkennen, die sind sehr charakteristisch. Aber dann gibt es eine andere Ebene, die fast in etwas Märchenhaftes geht. Und man merkt mit der Zeit, das ist eine Art romantisches Erzählen, eine Anknüpfung an die romantische Ironie, an Irritationen durch Vertauschung der Ebenen. Es tauchen mythische Momente auf. Und zum Sinnbild wird dann ein Waldbrand in der Nähe dieser Waldhütte. Und diesem Waldbrand entrinnen die 3 Frauen mit knapper Not. Und dieser Waldbrand, der steht für etwas, was jenseits des Alltags der 3 Frauen steht, also für etwas anderes.
Diese skurrilen Figuren, sagen Sie einerseits, aber auch dieses Märchenhafte, also es ist keine Satire, trotz dieser Skurrilität der Figuren?
Also die Figuren sind sehr merkwürdig und es kommt einem auch manchmal vor, so wie leicht satirisch angehaucht, wie die reden. Die sind auch wirklich nicht sehr sympathisch. Man identifiziert sich mit ihnen. Das sind so Kabinettfiguren, mit denen gespielt wird. Und sie entlarven sich auch ständig selbst in ihrem, ja man kann fast sagen, irgendwie verfehlten Leben. Sie leben eigentlich an sich vorbei. Und das Merkwürdige ist, dass der Roman trotzdem äußerst fesselnd ist. Und es geht über die Satire hinaus, weil mythische Momente, die mischen sich immer heftiger ein. Und zunächst geschieht das eher beiläufig. Das ist eben bei einer Kollegin, wo die Schülerinnen auf Vasen antike Motive zeichnen, zum Beispiel auch die antiken Sirenen. Und Mathilda, die Musiklehrerin, die ist dann ganz neidisch, weil im Musikunterricht ihre Schüler, die sind überhaupt nicht so gut in Musik wie in Zeichnen, sondern wenn die singen, dann hört es sich für sie an wie ein Chor der Erinien.
Ah, ja.
Und diese Erinien, die durchdringen langsam in allen Bereichen die Erfahrung dieser Mathilda. Und wie das passiert, das ist ganz fantastisch erzählt.
Und ich habe noch nicht verstanden, oder Sie haben es noch nicht gesagt, welche Geschichte oder welcher Prozess eigentlich so im Zentrum dieses Romans steht. Also wenn der Roman so ein Zentrum hat.
Ja, das ist eine innere und eine äußere Katastrophe dieser Mathilda, was langsam unterschwellig erzählt wird. Es gibt die innere Verzweiflung, weil sie von ihrem Mann verlassen wurde. Aber der Waldbrand steht auch für eine äußere Katastrophe. Und in den auch sehr sensibel, poetisch irritierenden Bildern, Marianne Poschmann ist ja vor allem auch Lyrikerin, da zeigt sich, wie Landschaft, Natur genauso gefährdet sind wie das Selbstbild Mathildas. Und diese innere und äußere Katastrophe werden auf sehr raffinierte Weise zusammengeführt. Und ein entscheidender Faktor am Schluss ist dann ein Sturm an Pfingsten, wo Bäume entwurzelt werden. Und wenn man das jetzt so nacherzählt, klingt es viel schwieriger, als es sich liest. Pfingsten, das führt dann zu einem assoziativen Vorgang. Das sind ja die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und es gibt dann eine Reflexion, dass der Heilige Geist durch eine Taube dargestellt wird, also eine Frauenfigur. Und diese Frauenfigur, diese Taube mit Klauen und Krallen verselbstständigt sich dann und verschmilzt mit dem Bild der Erinien. Und dieses Bild der Erinien steht dann im Grunde für die innere und äußere Katastrophe, die Mathilda durchlebt. Und das liest sich verblüffend leicht, auch diese Dialoge, die Unterhaltungen der Freundinnen. Aber man reibt sich verwundert die Augen, wie die Autorin so mühelos von der einen Ebene in die andere wechseln kann.
Und das scheint bei all dem Assoziativen, von dem Sie auch sprechen, das scheint was ganz Spielerisches und Freies auch zu haben, dieses Erzählen.
Also das, es wird eigentlich etwas sehr Dringliches erzählt, also eine Irritation, eine grundlegende Irritation in der Gegenwart, wo sich eigentlich die Wahrnehmung sperrt gegen das Katastrophische, das einen umgibt. Und das wird aufgefangen in so schwebenden, luftigen, romantischen Passagen. Mathilda ist dann zum Schluss ein Luftgeist und sie sagt, Gegenwart findet jetzt woanders statt. Aber wir wissen trotzdem, mit diesem Roman sind wir umso intensiver, gerade in der Gegenwart.
Mit dem Roman Chor der Erinien von Marion Poschmann. Im Surkamp Verlag ist er erschienen mit 188 Seiten. 23 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Helmut Böttiger.
Straßenkritik.
Ich bin der Michael Sturm. Ich habe einen Wikinger-Roman gelesen. Und zwar ist es die Nordblut-Saga von der Mira Valentin. Die hat schon in dieser Reihe, glaube ich, 5 oder 6 Bücher geschrieben. Da geht es um die nordischen Götter, die mit den Menschen ja ein ganz böses Spiel eigentlich treiben. 3 verfeindete Familien wurden ausgewählt, die haben alle Schuld auf sich geladen und jetzt sollen sie 9 Jahre lang geprüft werden und die Chance bekommen, ihr Leben und ihr Schicksal wieder zum Guten zu wenden. Es ist eine sehr fesselnde Geschichte mit tollen Charakteren. Die Orte sind gut recherchiert, die Mythologie des Nordens ist da. Ein Hauch von Fantasy, wie sagt man so, es ist ein episches Werk. Ich kann es sehr empfehlen.
In Bad Homburg hat Michael Sturm einen Wikinger-Roman von Mira Valentin gelesen. Nordblut 1, Wölfe wie wir heißt das Buch. Mira Valentin hat das Buch im Selbstverlag veröffentlicht mit 376 Seiten. Als Taschenbuch ist es für knapp 13 Euro zu haben. Am Freitag haben wir hier in dieser Sendung über eine Geschichte gesprochen, von der die Frankfurter Allgemeine Zeitung zuerst berichtet hat. Es geht dabei um den Roman Gittersee von Charlotte Gneuss. Der Roman spielt in der DDR. Die Eltern von Charlotte Gneuss sind aus der DDR in den Westen gegangen. Sie selbst ist in Westdeutschland groß geworden. Der Verlag von Charlotte Gneuss, der S. Fischer Verlag, hat ihren Kollegen Ingo Schulze gebeten, das Buch zu lesen. Das hat er getan. Er fand den Roman sehr gut. Ihm sind aber auch einige sachliche Fehler oder Unstimmigkeiten aufgefallen. Die hat er aufgelistet für Charlotte Gneuss und den Verlag. Und diese Liste ist nun auf unbekanntem Weg an die Öffentlichkeit gekommen und für einige im Literaturbetrieb zu einem Ereignis geworden. Wir haben in unserer Literaturredaktion hier im Deutschlandfunk Kultur lange geredet über diesen Vorgang, auch über die Frage, ob das überhaupt etwas ist, das wir zum Thema machen sollten. Wir fanden aber auf jeden Fall die Frage interessant, wie realitätsgetreu literarische Texte eigentlich sein sollten oder müssen und ob der Realismusanspruch bei Erzählungen mit DDR-Bezug stärker ist als anderswo. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Schriftsteller Matthias Jügler, der wurde 1984 in Halle an der Saale geboren. Guten Tag, Herr Jügler.
Hallo, guten Tag.
Sie haben sich in Ihrem Roman Die Verlassenen mit einer ostdeutschen Kindheit und der DDR-Vergangenheit auseinandergesetzt. Der Roman ist 2021 erschienen. Was für vielleicht auch bemerkenswerte Reaktionen auf Ihr Buch haben Sie denn erlebt?
Ja, also ich habe vor allem Reaktionen erlebt, die ich gar nicht erwartet hatte. Also ich habe im Nachgang sozusagen direkt nach der Erscheinung, nach dem Erscheinen des Buchs, habe ich Mails bekommen, und zwar relativ viele, die alle ungefähr einen selben Tenor hatten. Und der war nämlich, erstens bist du viel zu jung, um über die DDR zu erzählen und über diese Zeit. Und zweitens, mach uns unsere DDR nicht kaputt. Also der Tenor war, ja, die waren wütend und angefressen, und das hat mich wirklich überrascht, weil wer das Buch kennt, weiß, dass es jetzt keine Abrechnung mit dem System SED oder DDR ist. Das hat mich also wirklich sehr überrascht.
Sie erzählen von einer Stasi-Geschichte, von ja, einem Vorgang, bei dem eine junge Frau zu Tode kommt, eine Familie zerstört wird und ein zu DDR-Zeiten noch Kind, später dann, Sie erzählen vor und nach dem Ende der DDR, später ist es dann eben ein junger und älter werdender Mann, dessen Leben davon ja zerstört ist oder auf jeden Fall stark beeinträchtigt ist. Also es ist schon auch eine harte Geschichte, dachte ich beim Lesen.
Ja, das ist sie auch, und ich habe ganz oft die Frage gestellt bekommen, ob das jetzt eine autobiografische Geschichte ist oder ob ich da einen autofiktionalen Text schreibe, und das ist zum Glück nicht so. Also ich habe quasi einen echten Fall genommen aus Halle an der Saale, den ich aber fiktionalisiert habe, und für mich war das, als ich gemerkt habe, oder als ich die Geschichte zum ersten Mal gehört hatte, wie negativ da auf die Lebensumstände eines Menschen quasi eingewirkt wurde, mit dem Ziel, dass dieser Mensch, also dieser Künstler in der DDR, sich erhängt, was er dann gemacht hat, aber erst nach der Wende, nämlich nachdem er seine Stasi-Akten gelesen hat. Das hat mich damals so erschüttert, als ich da zum ersten Mal davon gehört habe, dass mir klar war, okay, das ist jetzt mein Stoff. Aber ich habe es eben nicht quasi eins zu eins die wahre Geschichte aufgeschrieben in Die Verlassenen, sondern fiktionalisiert. Das war mir irgendwie auch wichtig, mich davon zu lösen, von diesem wahren Fall, und irgendwie dann am Ende auch so mein Ding in Anführungszeichen draus zu machen.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, da gab es diese Vorwürfe, Sie seien zu jung, um das zu erzählen. Ihnen geht es ja auf eine gewisse Weise ähnlich wie Charlotte Gneuss, dass Sie Sie haben in der DDR gelebt als Kind, aber Sie waren halt 7 Jahre alt, glaube ich, als die Mauer dann aufgestoßen wurde. Und Sie standen ja auch vor dem Problem, wie mache ich mir diese Zeit wieder zu eigen? Wie recherchiere ich? Wie genau erzähle ich davon? Wie war denn Ihr Anspruch? Wie realitätsgetreu wollten Sie, wenn Sie von der Zeit in der DDR erzählen, wie genau wollten Sie da erzählen?
Ja, da muss man vielleicht sagen, in Die Verlassenen gibt es Stasi-Akten, und die sind von mir selbst geschrieben mit einer Erika-Schreibmaschine, also mit einer Original-DDR-Schreibmaschine aus der Zeit auf Original-DDR-Schreibpapier aus dieser Zeit. Und da wusste ich, wenn ich Stasi-Akten schreibe, Da darf ich mir wirklich keinen Fehler erlauben. Also ich muss sprechen lernen wie die Staatssicherheit. Ich muss Begriffe benutzen wie die Staatssicherheit, also pseudopazifistisch und all solche Sachen. Das muss ich wie aus dem FF können. So, das war mir ganz wichtig. Aber wenn es jetzt zum Beispiel darum ging, wo wohnen die Figuren, also das spielt in Halle an der Saale und die Dissidenten sozusagen, das Ehepaar, die wohnen im Plattenbau. Und ich wusste, dass im Plattenbau eigentlich, das war jetzt nicht die Hochburg der Dissidenten, die haben eher in der Innenstadt gewohnt, in diesen Altbauten, in den leicht heruntergekommenen. Und das waren aber so Sachen, das war interessanterweise, gab es dann eine Lesung und da hat jemand gesagt, aber das ist ja ein Fehler. Dann habe ich gesagt, es tut mir leid, ich habe einen Roman geschrieben, oder beziehungsweise es tut mir auch nicht leid, ich habe einen Roman geschrieben und habe mich bewusst entschieden, Sachen anders zu machen. Ich sagte vorhin schon, ich möchte gern mein Ding draus machen. Und wenn jetzt wie bei Charlotte Gneuss jemand in der Elbe badet, das stimmt, damals hat niemand in der Elbe gebadet, aber das ist so eine Kleinigkeit. Also ich habe den Roman jetzt auch kürzlich jetzt erst gelesen und bin gerade frisch fertig. Und es ist ein wirklich guter Roman. Und ob da jemand in der Elbe badet oder nicht, das ist im Endeffekt wurscht. So, aber wenn, hätte Charlotte Gneuss jetzt, wären da Stasi-Akten, Stasi-Unterlagen gekommen und da wäre zum Beispiel die Sprache falsch gewesen, da hätte man sagen können, okay, das muss ja irgendwie dem Lektorat auffallen. Aber sonst befinden wir uns immer in der Welt des Fiktionalen. Akten sind gut, aber so, ja, also Punkt, genau.
Aber verstehen Sie diese Wahrnehmung von jemandem, der älter ist als Sie, der selbst diese DDR-Zeit erlebt hat, der so ein Buch liest, also Ihres oder das von Charlotte Gneuss, und dann da auf Fakten stößt, auf Beschreibungen, zum Beispiel dieses Bad in der Elbe, oder gibt es auch andere Geschichten? Ich glaube, eine ist, dass der Hausmeister der Schule da Brötchen an die Schüler verkauft, was es in der DDR nach meiner Erfahrung nicht gab, dass dann jemand sagt, ja, das stimmt doch nicht. Also das hat es so in diesem Land nicht gegeben und ich werde dann misstrauisch diesem Buch gegenüber. Also so würde es mir gehen. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, ich kann das nachvollziehen, wenn ich mir vorstelle, ich wäre in dieser Stadt, in dieser Zeit aufgewachsen und dann fallen mir Fehler auf wie Ingo Schulze. Aber man muss ja dazu sagen, dass er das ja im Prinzip, dass er das ja geschickt hat und das war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. So, aber wäre das Buch jetzt auch ein schlechtes Buch, könnte man sagen, da hat jemand in einem schlechten Buch aber auch noch eine Reihe Fehler gefunden, das beachten wir jetzt einfach nicht weiter. Aber dadurch, also auch der Lesereindruck, den ich habe von diesem Buch, das ist immer noch so stark, die Sprache, die ist so ja auch stark und intensiv, dass ich das Gefühl habe, diese Kleinigkeiten sind wirklich Kleinigkeiten, wie wenn man in einem Film vielleicht, man hat einen Schnitt und man sieht so ein paar Anschlussfehler irgendwie und denkt sich, okay, das könnte man noch irgendwie besser machen. Aber dadurch, dass der Roman ja besteht, weil er gut ist, finde ich, sind das wirklich Kleinigkeiten, die ja eigentlich auch nur für Charlotte Gneuss und das Lektorat bestimmt waren. Und ich finde eher so, dass, was ich mich wirklich frage, wie es passieren kann, ist, dass so eine Liste dann an die Jury das für den Deutschen Buchpreis geht, weil das ist für mich eigentlich so der Aufreger, weil es kann ja ein Buch vielleicht vor so einer Jury so weit vielleicht auch beschädigen, in Anführungszeichen, dass dieses Buch vielleicht diesen Preis gekriegt hätte, ihn jetzt aber nicht mehr kriegt, weil die Leute sagen, okay, da gibt es ja jetzt eine Fehlerliste, die anderen Bücher haben die Fehler nicht. Das finde ich eigentlich absurd. Ja. Also ich meine, wir haben ein Debüt, wir haben eine junge, neugierige Autorin, die sich für mein Befinden wirklich großartig in diese Zeit reingedacht und rein recherchiert hat. Und das muss man vor allem wahrnehmen, glaube ich. Und das sollte unterm Strich stehen, wenn man über dieses Buch nachdenkt, dass es ein gutes Buch ist.
Das hat ja zum Beispiel eben auch Ingo Schulze ausdrücklich gesagt in seiner Reaktion auf dieses Buch. Wir haben über den Realismusanspruch beim Erzählen von Ostdeutschland gesprochen mit Matthias Jügler. Sein Roman Die Verlassenen ist im Penguin Verlag erschienen. Haben Sie herzlichen Dank.